Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ersetzen, wie die Lebensmittelverschwendung reduziert werden kann, erläutert gleich Alexandra Borchert-Becker von der Verbraucherinitiative. Eine Möglichkeit, Crowdfarming, nachhaltiger Apfelsinenanbau in Spanien. Und auch nachhaltig, Mode zum Laien. Der Bundesgerichtshof befasst sich heute mit der Klarnamenpflicht bei Facebook. Das Telefonieren im EU-Ausland wird nicht teurer. Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil zu Warnhinweisen beim Verkauf von Zigaretten über Automaten gefällt. Und für wen Winterreifen fürs Fahrrad in Frage kommen, hören Sie im Verbrauchertipp. Private Haushalte produzieren mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle in Deutschland, also mehr als zum Beispiel Supermärkte. Im Kühlschrank vergessener Salat, schimmeliges Obst, Spaghetti vom Vortag. Was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Kreative Resteverwertung könnte eine Lösung sein oder eine Einkaufsliste schreiben und einen Wochenspeiseplan aufstellen. Die EU hat auch einen Vorschlag und plant, das Mindesthaltbarkeitsdatum MHD auf verpackten Lebensmitteln abzuschaffen oder zumindest zu ersetzen. Heute Vormittag habe ich Alexandra Borchert-Becker von der Verbraucherinitiative gefragt, welche Idee dahinter steckt.
Wenn die Lebensmittel kein Datum mehr haben, kein MHD mehr haben, dann muss man sich ja auf andere Angaben verlassen und auf andere Signale verlassen, um zu entscheiden, ob das Lebensmittel noch in Ordnung ist oder nicht. Soweit ich informiert bin, ist auch keine Abschaffung geplant, sondern es soll verändert werden, also ersetzt werden, zum Beispiel durch den Hinweis Best Before, wie er englischsprachig gebraucht wird. Also ganz abzuschaffen sicherlich nicht, aber soll über Veränderungen nachgedacht werden.
Was besagt das Mindesthaltbarkeitsdatum, so wie es jetzt gilt, konkret?
Das wird vom Hersteller festgelegt und er garantiert damit, dass die Lebensmittel bis dahin ihre produkttypischen Eigenschaften haben. Also, dass sie noch die Konsistenz haben, dass sie appetitlich aussehen, dass sie frisch sind und dass die Nährwerte erhalten bleiben bei den angegebenen Lagerbedingungen.
Umgangssprachlich ist ja meistens die Rede vom Verfallsdatum, aber dieser Begriff entspricht ja eher dem anderen, der in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, nämlich dem Verbrauchsdatum. Wo kommt das vor?
Das Verbrauchsdatum, das sollte man wörtlich nehmen, das betrifft frische Lebensmittel, die sehr leicht verderben können. Hackfleisch, frisches Geflügel, Rohmilch, Gemüsesprossen, die sollten dann wirklich bis zu diesem Datum verbraucht werden. Danach besteht das Risiko, dass man sich eine Lebensmittelvergiftung zuziehen könnte.
Wie geht der Handel nun mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum um und was könnte in den Geschäften besser gemacht werden?
Der Handel kann halt die Waren zum Beispiel, wo das MHD in Kürze abläuft oder wo es schon erreicht ist, reduzierter anbieten. Und wenn das MHD überschritten ist, dann ist da für der Handel verantwortlich, dass die Ware in Ordnung ist und nicht mehr der Hersteller. Das bedeutet aber in jedem Fall, wenn Sie ein Lebensmittel kaufen, was nicht mehr in Ordnung ist, ob das MHD schon erreicht ist oder auch nicht, Sie haben dann Anspruch auf Umtausch, also auf die Erstattung des Kaufpreises, wenn es nicht in Ordnung ist.
Sind denn Qualitätseinbußen zu erwarten, wenn das MHD erreicht oder auch kurz überschritten ist? Oder sollte man die so gekennzeichneten Produkte, meistens mit so einem kleinen roten Preisschild, ruhig kaufen, auch als Maßnahme explizit gegen Verschwendung?
Das kommt auf die Produkte an, also aber im Normalfall ist es so, dass die Mindesthaltbarkeitsdaten großzügig gewählt sind. Man kennt es ja selber, wenn man einen Joghurt im Kühlschrank hatte, dann ist der oft noch mehrere Tage oder eine Woche nach Ablauf des MHD völlig in Ordnung. Und bei frischen Lebensmitteln wie Milchprodukten, da kann man ein bisschen genauer hinschauen, aber einige Tage danach ist es kein Problem, sogar auch bis zu einer Woche oder 14 Tage manchmal. Und gerade auch bei trockenen Lebensmitteln, wenn jetzt zum Beispiel Nudeln oder Reis oder so, wenn das übers Datum ist, dann ist das noch wesentlich unproblematischer. Da gilt dann immer auf die eigenen Sinne vertrauen, also sich das Lebensmittel anschauen, riechen, schmecken und wenn es noch in Ordnung ist, dann kann man es auch noch essen.
Ist eine Lösung, wie Sie sie eben schon angesprochen haben, wie sie im englischsprachigen Raum gilt, Best Before, angebrachter als das Mindesthaltbarkeitsdatum, das MHD?
Also zumindest trifft es den Sachverhalt besser. Also es beschreibt halt besser, was das Mindesthaltbarkeitsdatum auch sagen will, nämlich, dass es am besten vor dem so und so vielten gegessen werden sollte, aber auch danach noch essbar ist und genießbar ist.
Wird denn tatsächlich so viel Joghurt und anderes mit überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum weggeworfen oder landet vor allem Frisches im Müll, schlapper Salat, altes Obst und so weiter?
Also der überwiegende Teil der vermeidbaren Lebensmittelabfälle, also die noch hätten gegessen werden können, wenn man es rechtzeitig getan hätte, sind Lebensmittel, die kein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Also Obst und Gemüse zum Beispiel machen 35% der vermeidbaren Abfälle aus. Dann folgen zubereitete Speisen und danach dann Backwaren mit 13% auf dem dritten Platz.
Was schlagen Sie vor in Bezug auf das Vermeiden von Lebensmittelverschwendung und die Planung von Einkäufen, das Aufbewahren von Lebensmitteln im eigenen Haushalt?
Also wenn man sich anschaut, warum Lebensmittel weggeworfen werden, das ist vor allen Dingen, weil sie falsch gelagert werden, weil zu viel eingekauft wird oder weil vorhandene Reste nicht verbraucht werden. Und daraus ergeben sich dann auch die Maßnahmen zur Vermeidung, wie Sie es ja auch schon angesprochen haben. Also eine sorgfältige Planung steht am Anfang. Was will ich essen und kochen? Was ist noch da? Was brauche ich dafür? Eine Einkaufsliste zu schreiben, möglichst genau, dass man auch nur das kauft, was man braucht, sich nicht verführen lässt im Supermarkt vor Sonderangeboten, XXL-Packungen. Dann eine richtige Lagerung ist wichtig, übersichtlich und sauber, auch gerade beim Obst und Gemüse, dass man da verschiedene Dinge beachtet, was im Kühlschrank kann und was bei Zimmertemperatur gelagert werden sollte, damit es sich schön frisch hält, die Vorräte regelmäßig zu kontrollieren und Reste auch konsequent zu verwerten, und zwar bevor sie nicht mehr essbar sind. Also sobald das Gemüse schon schrumpelig wird oder das Obst eine Stelle kriegt, verbrauchen, eine Gemüsepfanne machen, einen Smoothie machen, einen Obstsalat machen. Damit kann man schon eine Menge tun, dass man zu Hause selbst weniger wegwirft.
Möglichst keine Lebensmittel zu Hause verschwenden, soweit Alexandra Borchardt-Becker von der Verbraucherinitiative. Lebensmittel verderben aber nicht nur zu Hause, sondern auch im Handel oder beim Erzeuger. Es sei denn, der Produzent hat für alles, was er im Jahr erntet, eine feste Kundschaft. So funktioniert das Crowdfarming, eine Idee aus der Gegend von Valencia in Spanien. Bei Naranjas del Carmen kann man zum Beispiel einen Orangenbaum adoptieren und sich die Früchte nach Hause liefern lassen. Reinhard Spiegelhauer hat die Plantage besucht.
Lena Wagner und Marco Gull kommen aus Bad Nauheim, aber sie kennen die Obstplantagen in der Nähe von Valencia ziemlich gut. Sie sind nämlich schon zum dritten Mal hier und sie wollen mal wieder nach ihrem Orangenbäumchen schauen.
Ich würde sagen, der 7. oder 8. Wir müssen doch noch mal wieder gucken gehen nach unserem Schildchen. Das heißt Lena und Markus Bäumsche. Das Datum, wann er gepflanzt wurde, am 9.8.2017.
Die beiden kommen gerne zum Urlaub machen an die Küste. Und jedes Mal, wenn sie da sind, dann schauen sie bei der Finca auch nach ihrem Bäumchen.
Ja, ziemlich dünn sieht er noch aus. Trägt aber schon etliche Blüten, würde man sagen, so 85, 90 Zentimeter.
Aber die Blüten werden abgenommen, bevor der Baum Früchte ansetzen kann. Er soll nämlich erst noch ein bisschen größer werden.
So lange haben wir quasi ein Geschwisterbäumchen, was für uns die Orangen zur Verfügung stellt.
Auf genau dieser Finca ist die Idee vom Crowdfarming geboren worden, erklärt Gemma Ferrandis.
Tenían que tomar una decisión, porque los árboles estaban muy viejos y tenían que arrancarlos, de cuánto iban a plantar.
Die Bäume waren ziemlich alt und die Inhaber haben sich überlegt, wie viele neue Bäume pflanzen wir. Heute verkaufen wir alles, was bei uns wächst, sagt Gemma, Jahr für Jahr. Es vergammelt nichts, es gibt keine Zwischenhändler und keine Lager. Wir können auch viel leichter kalkulieren. Das Konzept überzeugt viele deutsche Kunden und mehr als 90% der Ware geht in den deutschsprachigen Raum. Zum Beispiel an Lena und Marco.
Gerade wenn man auch versucht, gutes Obst zu kaufen und jetzt nicht bei den Discountern zu kaufen, dann ist es gar nicht so viel teurer. Was es ein bisschen teurer macht, ist das Porto. Aber die Orangen an sich sind vom Preis her genauso teuer wie im Supermarkt. Und es ist ein guter Gedanke, dass man eben nicht mehr auf Masse produziert und am Ende ganz viel wegwirft, sondern wirklich das produziert, was auch nachgefragt wird.
Restloses Orangenvergnügen. Reinhard Spiegelhauer stellte das Crowdfarming-Konzept vor. Schnelles Geld mit Wegwerfmode. Davon leben Textilindustrie und Handel und die Kundschaft macht gerne mit. Andere haben aber eine nachhaltige Alternative für sich entdeckt, auch mit viel Abwechslung im Kleiderschrank. Leon Ginzel über Mode zum Ausleihen.
Die mögliche Fashion-Zukunft sieht aus wie eine schicke Fabrikloft. Der Poolstore liegt 5 Minuten vom Checkpoint Charlie entfernt, in Berlin-Mitte, im Erdgeschoss eines alten Bürogebäudes. Grauer Betonboden, offene Rohre an den Wänden, viel Platz und helles Licht, entspannte Elektromusik. Ein paar Stufen führen vom Eingangsbereich hoch zur silbernen Kleiderstange mit ausgewählten Stücken und dem Empfangstresen. Bei uns geht es auch viel um Bildung. Deshalb war es uns wichtig, diesen Ort zu schaffen und den Einzelhandel zu imitieren. Du bekommst das Shopping-Feeling in einer luxuriösen Umgebung. Man sieht alle Produkte. Der große Unterschied ist, man guckt nicht aufs Preisschild, sondern nur, ob es einem gefällt. Es gibt Musik und Drinks und du bist Teil dieses Community-Gefühls. Rune Orloff ist einer der beiden Gründer. Zusammen mit einem Freund hatte der Däne die Idee, Männermode zum Laien anzubieten, weil es das noch nicht gab. Und weil sie ein nachhaltiges Zeichen in ihrer Branche setzen wollten. Seit wenigen Wochen ist der Laden geöffnet. Rund 150 Mitglieder haben sich schon registriert. Wir geben den Leuten im Grunde Zugriff auf unseren Kleiderschrank mit aktuell 1200 Teilen für einen Monatspreis. Man kauft also nicht eine Sache, sondern bekommt Zugang zu ganz vielen Stücken. Der Kleiderschrank ist ein Mix aus exklusiven Marken mit ausgefallenen Teilen und Mustern, aber auch normalen Hoodies, Hosen oder Jacken. Vieles davon Unisex. Alles aus Lagerbeständen der Hersteller, nichts wird neu produziert. Eine Jeans kostet 29 Euro, ein T-Shirt gibt's für 9 Euro, abgebucht wird monatlich. Behalten kann man die Sachen, solange man will, für einen ganzen Monat oder zwei oder nur übers Wochenende. Danach kann man sie entweder gegen ein neues Teil tauschen und das Abo dadurch verlängern oder ganz zurückgeben und pausieren. Falls was kaputt geht, ist alles versichert. Wir haben Teile, die schon von 10 Mitgliedern ausgeliehen wurden. Das ist ein großer Erfolg. Dazwischen werden die Sachen gewaschen, wenn sie länger behalten werden. Und dann waschen wir sie natürlich auch nochmal. Ich bin sicher, du würdest nicht sehen, welche Sachen schon 10-mal rausgegangen sind. Ausgeliehen wird per Instagram-Chat und Fahrradkurier oder vor Ort im Laden. Einen Online-Shop gibt es nicht. Bei den Mitgliedern kommt das System gut an.
Man kann sich was Neues leihen und hat denselben Effekt, wie als ob man es neu gekauft hätte, nur dass man halt ein bisschen nachhaltiger ist und weniger Sachen im Kleiderschrank hat, die da einfach nur rumliegen.
Ich hatte zum Beispiel meinen ersten Tag bei meinem neuen Job am Montag, dann habe ich mir was Schickes ausgesucht.
Dieser Moment von, ich habe jetzt ein neues Piece, was ich anziehen will, dass ich halt auch meinen Piece zeigen will. Deswegen, was hier das erste geile Endorphin-Ding, nachdem man einkaufen war, das hat man halt hier einfach immer wieder und muss es aber auch nicht behalten, kann da was Ausgefallenes machen, das fühlt sich schon gut an.
Das Prinzip Mode leihen statt kaufen ist nicht neu. In Köln und Freiburg gibt es mit der Kleiderei ein ähnliches Modell für Frauenmode. Auch Online-Dienste wie Unown setzen auf die Idee. Für Viola Wohlgemuth, Konsumexpertin von Greenpeace, genau der richtige Weg.
Dieses Modell, was im Moment noch in der Fashion-Industrie vorherrscht, also Fast Fashion, das schnelle Geld mit dem Billigschick, hat dazu geführt, dass die Textilindustrie zum drittgrößten Emittenten von Treibhausgasen geworden ist. Und das bedeutet, dass wir genau diese Alternativen, also die Alternativen zum Neukauf, und das sind eben Leihen, Teilen, Tauschen, Mieten, Secondhand, genau diese Modelle brauchen wir flächendeckend, überall und für alle Menschen erfahrbar und vor allem günstig.
Dass auch Big Player wie H&M punktuell aufs Leihen und Recycling setzen, hält Wohlgemuth für Augenwischerei.
Nur 3% der Textilien werden überhaupt aus recycelten Materialien hergestellt. Und trotzdem stellen sich die großen Riesen auf ihren Internetplattformen oder in ihren Social-Media-Kanälen dar, als wären sie komplett nachhaltig, würden in die Zukunft gehen, würden den Wandel vorantreiben. Das ist wirklich PR, das ist Greenwashing. Da passiert wirklich fast gar nichts.
Zurück da, wo was passiert, im Poolstore in Berlin-Mitte. Die Vision von Mitgründer Rune Orloff ist ambitioniert. Angenommen, wir haben 20, 25 Locations in Europa und plötzlich kann man ohne Koffer verreisen, weil es überall einen Pool von Kleidern gibt. Und du weißt genau, wenn ich nach London komme oder nach Kopenhagen, gehe ich einfach nur auf meine App und organisiere meine Kleidung für den Wochenendtrip. Bis dahin wollen er und sein Team weiter Mitglieder gewinnen und das Sortiment aufstocken, um möglichst viele vom Kaufen zum Leihen zu bewegen.
Mode zum Ausleihen statt Fast Fashion. Leon Ginzel stellte sie uns vor. Heute befasst sich der Bundesgerichtshof mit der Klarnamenpflicht bei Facebook. Muss Facebook es ermöglichen, auf seiner Plattform unter Pseudonym aufzutauchen, obwohl in den Nutzungsbedingungen eine Klarnamenpflicht festgelegt ist? Im konkreten Fall hatten sich zwei Nutzer unter Pseudonym angemeldet, deren Konten daraufhin gesperrt wurden. Das Oberlandesgericht München hatte dies zuletzt für rechtmäßig gehalten. Klaus Hempel schildert die Ausgangssituation.
Facebook hat in seinen Nutzungsbedingungen geregelt, wer die Plattform in welcher Form nutzen darf. Eine der Bedingungen lautet, Zitat, denselben Namen verwenden, den du auch im täglichen Leben verwendest. Sprich, wer Facebook nutzen will, soll seinen echten Namen angeben und nicht ein Pseudonym, einen Fantasienamen verwenden. Darüber wird schon seit Jahren gestritten, auch vor den deutschen Zivilgerichten. 2018 hatte das Landgericht Berlin entschieden, dass die sogenannte Klarnamenpflicht bei Facebook rechtswidrig sei. Sie verstoße gegen das Telemediengesetz. In diesem Gesetz gibt es eine Vorschrift, die besagt, Internetplattformen wie Facebook müssen es ihren Nutzern ermöglichen, anonym oder unter einem Pseudonym aufzutreten, allerdings nur, soweit dies der Internetplattform auch zumutbar ist. Vor einem Jahr gab es dann zwei anderslautende Entscheidungen des Oberlandesgerichts München. Diese Fälle werden nun vor dem Bundesgerichtshof verhandelt. Geklagt hatten zwei Facebook-Nutzer. Sie hatten sich mit einem falschen Namen, einem Pseudonym, bei der Plattform angemeldet. Facebook fand das heraus, sperrte die Konten und verwies auf die Nutzungsbedingungen. Dagegen klagten die beiden Nutzer. Sie halten die Klarnamenpflicht für rechtswidrig. Doch das Oberlandesgericht München gab Facebook recht. Begründung der Richter, es gebe mittlerweile ein weit verbreitetes, sozial schädliches Verhalten im Internet, etwa durch Cybermobbing, Belästigungen, Beleidigungen und Hassrede. Facebook habe ein berechtigtes Interesse, präventiv auf seine Nutzer einzuwirken. Die Pflicht, den echten Namen anzugeben, sei geeignet, Nutzer von rechtswidrigen Posts abzuhalten. Bei der Verwendung eines Pseudonyms liege die Hemmschwelle deutlich niedriger. Deshalb sei es für Facebook nicht zumutbar, die Nutzung der Plattform unter einem Pseudonym zu ermöglichen. Gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts München haben die beiden Kläger Revision eingelegt. Nun muss der Bundesgerichtshof höchstrichterlich klären, ob die Klarnamenpflicht von Facebook rechtlich zulässig ist oder nicht.
Ein Urteil wird heute aber noch nicht erwartet. Weitere 10 Jahre ohne zusätzliche Kosten kommunizieren. Die Roaming-Gebühren bleiben EU-weit abgeschafft. Einzelheiten von Jakob Mayer.
Durch die vorläufige Einigung zwischen Mitgliedstaaten und EU-Parlament werden die bestehenden Roaming-Regeln bis 2032 verlängert. EU-Bürgerinnen und Bürger können also weiter ohne Aufpreis telefonieren, Textnachrichten verschicken oder im Internet surfen, wenn sie in anderen Ländern der Europäischen Union unterwegs sind. Die slowenische EU-Ratspräsidentschaft zeigte sich sehr zufrieden und erklärte, von dem Beschluss profitierten Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen. Die zuständige CSU-Europa-Abgeordnete Angelika Niebler nannte die Abschaffung der Roaming-Gebühren eine europäische Erfolgsgeschichte. Die werde durch die Verlängerung der geltenden Regeln fortgeschrieben. Laut Niebler ein greifbares Beispiel dafür, wie die EU den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern verbessere. Seit 4,5 Jahren zahlen Europäerinnen und Europäer nur noch Inlandspreise für Anrufe, SMS und Datennutzung im EU-Ausland. Ohne die jetzt getroffene Einigung wären die Roaming-Regeln Mitte kommenden Jahres ausgelaufen.
Surfen, sprechen und SMS schicken, auch im EU-Ausland bleibt das ohne Aufpreis möglich. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat heute ein Urteil zu Warnhinweisen beim Verkauf von Zigaretten aus Automaten gefällt. Der deutsche Verein Pro Rauchfrei hatte gegen 2 Münchner Supermärkte auf Unterlassung geklagt. Tonja Koch zum Urteil.
Im Sinne des Gesundheitsschutzes sind Tricks und Schönfärberei gänzlich fehl am Platz, stellt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg heute fest. Das bedeutet, dass Einzelhändler Tabakerzeugnisse nicht so präsentieren dürfen, dass die zwingend vorgeschriebenen Warnhinweise nicht zu jedem Zeitpunkt für den Verbraucher erkennbar sind. Das aber sei der Fall, so der Gerichtshof, wenn Zigarettenautomaten lediglich mit Logos oder stilisierten Werbeaufdrucken versehen würden, die keinerlei Warnhinweise enthielten. Jedem Verbraucher falle es leicht, solche Abbildungen einer Zigarettenmarke zuzuordnen. Deshalb müssten auch diese mit Schockbildern versehen werden. Der Kunde treffe seine Kaufentscheidung, sobald er an der Kasse eines Supermarktes die Zigarettenpackung per Knopfdruck auswählt und nicht erst dann, wenn er sie an der Kasse bezahlt. Der Argumentation zweier Münchner Supermarktbetreiber, dem Verbraucher bliebe ausreichend Zeit, die Warnhinweise zu betrachten, wenn die Zigarettenschachtel erst einmal auf dem Kassenband liege, folgte der EuGH nicht. Schließlich dienten die Vorschriften zur Aufmachung und Verkauf von Tabakerzeugnissen doch dazu, schutzbedürftigen Menschen, insbesondere Kinder und junge Erwachsene, vom Tabakkonsum abzuhalten. Und mit diesem Ziel sei es so, die Luxemburger Richter nicht in Einklang zu bringen, dass mit schönen Bildchen auf Zigarettenautomaten ein Kaufimpuls gesetzt werde. Hintergrund der heutigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ist eine Klage der deutschen Nichtraucherinitiative Pro Rauchfrei. Der gemeinnützige Verein sah es als Verstoß gegen die europäische Richtlinie zur Herstellung, Aufmachung und Verkauf von Tabakerzeugnissen an, dass in zwei Münchner Supermärkten Zigaretten über entsprechende Automaten angeboten wurden, ohne dass die entsprechenden Warnhinweise zu sehen waren. Zweimal scheiterte die Initiative vor deutschen Gerichten. Schließlich nahm sich der Bundesgerichtshof der Sache an und bat den Europäischen Gerichtshof um Auslegung der europäischen Richtlinie. Zwar bemängelte EuGH in seinem heutigen Urteil, dass es noch immer Unterschiede in den einzelstaatlichen Vorschriften zur Kennzeichnung von Tabakerzeugnissen gibt, aber gesundheitsbezogene Warnhinweise müssten gut sichtbar auf den Verpackungen von Tabakerzeugnissen angebracht sein und dürften nicht verdeckt werden. Daran ließen die luxemburgischen Richter keine Zweifel. Nun ist der Bundesgerichtshof am Zug, der das Verfahren entscheiden muss.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Radfahren im Winter. Bei Schnee und Eis kann man ziemlich leicht ins Rutschen kommen. Spezielle Winterreifen für Fahrräder können allerdings helfen, trotzdem sicher von A nach B zu gelangen. Der ADAC und der Touring Club Schweiz haben mehrere Modelle getestet und sie mit regulären Reifen verglichen. Thomas Wagner mit den Ergebnissen.
Klirrende Kälte, leichter Schneefall, Treffen mit Gunthild Schulte-Hoppe aus Friedrichshafen. Sie hat kein eigenes Auto und kommt trotzdem innerhalb der Stadt überall hin.
Mit dem Fahrrad natürlich. Ja, auch im Winter. Ich fahre das ganze Jahr Fahrrad. Wo ist das Problem? Was die Rutschigkeit anbetrifft, da habe ich mir kürzlich neue Reifen aufziehen lassen. Die haben gutes Profil.
Und gutes, ausgeprägtes Profil, meist etwas grober als bei herkömmlicher Sommerbereifung, ist dann auch ein wesentliches Merkmal für spezielle Fahrradwinterreifen. Aber nicht das einzige.
Der größte Unterschied ist eigentlich nicht das Profil, sondern die weichere Gummimischung, welche die größere Haftung ermöglicht.
Erklärt Experte Stefan Eichenberger vom Touring Club Schweiz. Eine weichere Gummimischung sorgt für bessere Haftung des Reifens, vor allem auf Schnee und Schneematsch.
Genau. Sobald der Reifen eine weichere Gummimischung hat, dann hat er mehr Reifenoberfläche auf der Fahrbahn und hat so auch mehr Haftung.
Das ist sogar messbar. ADAC und Touring Club Schweiz testeten gemeinsam 5 Fahrradwinterreifen unterschiedlicher Hersteller mit weicherer Gummimischung im Vergleich zur herkömmlichen Bereifung. Hauptunterschied?
Also der Test unserer Fahrradwinterreifen hat ganz klar gezeigt, dass die Haftungswerte sowohl in der Kurve wie auch beim Bremsen ganz klar besser sind von Winterreifen gegenüber dem Referenz-Sommerreifen. Die Bremswege der Winterreifen zusammengerechnet im Vergleich zu den Sommerreifen waren 16% kürzer auf Schnee.
Das spricht für einen Reifenwechsel zu Winterbeginn, auch bei Fahrrädern. Allerdings, die Winterreifen müssen zusätzlich beschafft und dann auch ummontiert werden. Ein zusätzlicher Aufwand, um den Fahrradfahrer allerdings herumkommen, wenn sie eine Neuentwicklung aus Skandinavien nutzen.
Jetzt gibt es ein neues Modell, eine neue Innovation aus Norwegen, welche auf einem normalen Basisreifen eine Winterhaut aufziehen kann.
Das geschieht mittels zweier seitlicher Reißverschlüsse, mit denen die Winterhaut auf den klassischen Reifen aufgezogen wird. In der Regel ist diese Winterhaut gleich auch noch mit sogenannten Spikes ausgestattet. Kleine Kunststoffstacheln, die vor allem auf geschlossener Schneedecke oder gar auf eisigem Untergrund besseren Halt bieten. Doch nicht nur die Winterhaut zum Überziehen, sondern auch Fahrradwinterreifen mit weicherer Gummimischung werden häufig mit Spikes angeboten, erläutert der Schweizer Mobilitätsexperte Stefan Eichenberger.
Da haben wir einen ganz normalen Winterreifen als Basis und darin eingebettet haben wir Wolframkarbidstifte, die dann für zusätzlichen Halt sorgen.
Problematisch werden Spikes allerdings an jenen Wintertagen, an denen es keine geschlossene Schnee- oder Eisdecke gibt. Auf Asphalt fährt es sich mit Spikes ziemlich ruppig.
Es schüttelt halt recht, weil man über die Spikes von Spike zu Spike hüpft sozusagen und damit ein relativ lauter Ton generiert wird und auch ein unangenehmes Fahrgefühl.
Letztlich, so Gunthild Schulte-Hoppe als überzeugte Winterradlerin, bietet die Winterbereifung für Spike zwar mehr Sicherheit, ab und an ergeben sich aber Situationen, in denen auch der beste Winterreifen nichts mehr nutzt.
Wenn es schneit und der Schneeflug kommt, dann tendieren die Räumdienste dazu, die Fahrradwege zuzuschieben. Und dann kommt es auch schon vor, dass ich dann zu Fuß gehe und aufs Fahrrad verzichte.
Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner. Das war Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.